an einer vergleichbaren Hochschule in Deutschland, nämlich an der Fachhochschule in Frankfurt für soziale Arbeit. Ich unterrichte da verschiedene Fächer oder Module, die Sie auch kennen wahrscheinlich, und im Bereich soziale Arbeit und bin im Drogensektor schon seit etwa 30 Jahren aktiv. Also ja, ich bin also einer von drüben, wie ich heute gehört habe. So nennen sie die Tiefgesiedler der Alpen. Drüben, wenn man es bei uns gesagt hat, früher hieß das einer, der ist in der DDR oder in der UdSSR gewesen. Soll da bitte hingehen, wieder nach drüben hieß das Bullshit. Ne? Aber das war mal interessant, die Richtung von hier aus zu hören. Wir werden uns ein bisschen austauschen. Ich merke eigentlich, dass Europa und der Austausch, der fachliche Austausch, der schreitet ungeheuer voran. Letzte Woche habe ich Ihren Landsmann Rainer Schmidt gehört, der hat nämlich bei uns in Berlin referiert zum Thema Drug-Checking. Da haben wir nichts zu bieten, da haben wir also mit offenen Mündern ihm gelauscht und vielleicht kann ich Ihnen heute einige Anregungen geben über das Thema Drogenkonsumräume, was man hier, ob man, ob Sie hier was mitnehmen können, wie Sie sowas in Österreich eben auch möglicherweise umsetzen können. Es ist ein ganz gutes Thema, Drogenkonsumräume, für diesen Fachbereich soziale Arbeit oder für den Kontext sozialer Arbeit deshalb, weil die Entwicklung Ihnen zeigen wird, dass es eben eine drogen- oder gesundheitspolitische Bedeutung hatte und dass soziale Arbeit nicht erst dann anfangen kann, wenn der Gesetzgeber sozusagen den Weg bereitet hat und geebnet hat und den roten Teppich für die soziale Arbeit ausgerollt hat. So geht das in aller Regel nicht, sondern soziale Arbeit und Praxis kommt zuerst und dann oftmals mit einem Zeitverzug von 6 oder 8 Jahren oder 10 Jahren kommt dann das Recht und die Politik hinterher. Das haben wir zumindest in Deutschland in vielen Punkten gesehen. Die Spritzenvergabe haben wir seit 1983 praktiziert und erst 1992 wurde es sozusagen legalisiert im Betäubungsmittelgesetz, also dem vergleichbaren, heißt das nicht auch Suchtgiftgesetz? Suchtmittelgesetz oder Drogenkonsumräume wurden lange, bevor sie eigentlich legalisiert wurden, durch das Betäubungsmittelgesetz, umgesetzt, auch von Aktivisten, Studierende, ehemalige Eltern, wie auch immer, um sozusagen ein Zeichen zu setzen. Und die wurden dann auch toleriert von den Politikern, aber jetzt im Detail aussageschichtlich, werde ich Ihnen dann gleich so ein bisschen entwickeln und Ihnen versuchen nahezubringen. Wenn Sie Fragen haben, ganz direkt, Verständnisfragen, dann gleich bitte die Hand hochheben. Und ansonsten denke ich, haben wir noch genügend Zeit im Anschluss über einige Themen dazu sprechen vertieft. Okay, also Drogenkonsumräume. Ich werde Ihnen zunächst erstmal, das sind die Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, über die Jahre an diesem Thema, ich werde Ihnen zunächst erstmal ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählen, wie das anfing. Und die eigentlichen Anfänge waren eigentlich offene Drogenszenen, die wir fast in allen Städten oder Großstädten in Europa erlebt haben. Ich habe hier nur so einige ausgewählt, weil sie ganz besonders bedeutsam waren und Geschichte geschrieben haben. In Zürich gab es, glaube ich, die größte offene Drogenszene gleich neben dem Bahnhof. Mal eben eine Handmeldung, hat jemand von Ihnen das mal gesehen, wo die meisten natürlich erst gerade da geboren worden sind. Nicht? Okay. So ein paar Bilder habe ich dann hier. Also für die, die noch nie was davon gehört haben, das war sozusagen der größte Drogenbazar, den man sich überhaupt vorstellen kann. Liegt gleich neben dem Bahnhof, gleich die Visitenkarte in Zürich und der ganze Platz, der Park am Limmer war praktisch bevölkert Tag und Nacht. Es gab jede Droge zu kaufen und die wurde auch da konsumiert. Und es war eben ein Bazar. Man ging da durch und man bekam auf 10 Metern 5 Drogen angeboten. Die zweite große offene Drogenszene, für uns wichtig, war die Taunusanlage in Frankfurt und dann eben fast in jeder kleinen Stadt noch in der Schweiz und in Deutschland. Und das war der Platz Spitz. Also Sie können sich vorstellen, was da so am Tage abging. Über diesen Platz hat man dann auch jahrelang gestritten, ob der so bleiben darf, weil unter den Augen aller wurde dann da gespritzt und gehandelt und der erlangte eine Weltberühmtheit. Die Australier, die Amerikaner kamen an, The Needle Park hieß das dann, in TV-Sendungen und ich weiß nicht was. Also weil es eben so unglaublich war. Dann irgendwann hat man diese Szene vertrieben, nach mehreren Jahren, nachdem man viele Gewalttaten dort auch geduldet hat. Das war nämlich die Schattenseite, oder eine der Schattenseiten. Viele Gewalttaten, weil sich das Recht des Stärkeren dann durchgesetzt hatte. Mafia-Gruppen haben sich da die Märkte geteilt, haben erbittert gestritten um dies oder jenes. Und Sie können sich vorstellen, was da eigentlich in dieser sauberen Schweiz abging an Diskussionen. Die Grünen waren damals für eine Platzspitzpolizei, sozusagen drogenerfahrene Polizeibeamte, die das alles regeln sollten. Aber man ist dann doch am Ende, hat man das geräumt, mit Gummi geschossen und ich weiß nicht, ganz ziemlich brutal eigentlich. Und man hat die dann vertrieben und ein paar hundert Meter weiter in die Lettenbahnhof. Also eigentlich genau dasselbe und so, dass sie dann die Drogenabhängigen ja nicht plötzlich weg waren, sondern eigentlich eine vertrieben waren, die sich eben neu formiert haben. Dasselbe hatten wir praktisch in Frankfurt, hochriskante Applikationsformen, viel Gewalt, Schlägereien und diese Dinge. Und das war eigentlich die Hochzeit der Drogenszenen Anfang der 90er Jahre in Europa, der offenen Drogenszenen. Und man wusste nicht genau, was man damit machen sollte. Ich selber, zwar nicht Sozialarbeiter, sondern Sozialwissenschaftler, hing lange der Auffassung nach, nur Hilfe hilft. Ja, wir müssen einfach nur noch mehr helfen und mehr Angebote schaffen, dann regelt sich das alles von selber. Und möglichst szenennah, ja, möglichst da, wo die Konsumenten sich aufhalten, sollten dann eben auch große Einrichtungen geschaffen werden. Ich glaube, das stimmt nach wie vor, aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Ich glaube, dass eine Stadt nicht drum hinkommt, solche Drogenszenen auch ordnungsrechtlich zu steuern und zu gucken, wie die Bevölkerung damit umgehen kann. Weil natürlich eine Akzeptanz dieser Szenen auch sehr schnell umschlagen kann in der Bevölkerung, in Ablehnung, in Forderung nach mehr Polizeipräsenz und nur nach Repression. Und dann muss man, glaube ich, die Zeit nutzen, um tatsächlich akzeptierende, niedrigschwellige, harm reduction orientierte Drogenhilfeangebote zusammenzubringen mit Dezentralisierung, Ordnungspolitik und so weiter. Es heißt nicht, dass es in Deutschland jetzt keine offene Drogenszenen mehr gibt, die gibt es schon auch zuhauf, aber die Städte gehen da unterschiedlich mit um. Ja, eine Stadt wie Hamburg hatte eine ganz riesen Drogenszene um den Bahnhof herum und die haben das gelöst, eben auch mit Hilfeangeboten, mit Konsumräumen natürlich, auch spezielle Art von Frauen für Frauen, dort kann man nur Crack rauchen, da kann man injizieren und Crack rauchen, was auch immer. Da kann man Benzodiazepine dazu nehmen. Das war so eine Möglichkeit. Aber dann schälen sich auch aus dem Rückblick, dass es auch viele technische Präventionseinsätze gibt. Der ganze Hamburger Hauptbahnhof, wo täglich Hunderttausende durchgehen, der wird von klassischer Musik beschallt, 24 Stunden lang. Ja? Eine No-Go-Area, man hält es da wirklich kaum länger als nötig aus und das war eben auch mit dem Kalkül so bedacht, dass man tatsächlich diese Szenen dann auflöst. Gut, aber welche sozialpolitische und ordnungspolitische Dimension das hat, werden wir da gleich noch ein bisschen diskutieren, wenn wir über die Konsumräume noch ein bisschen weiter sprechen. Eine ganz große Debatte, die meines Erachtens überhaupt nur dafür gesorgt hat, dass diese offenen Szenen so lange geduldet wurden, Anfang der 90er, war eben die Herausforderung HIV und AIDS, die relativ neu war für die Gesellschaft. Die wussten nicht, ob das explodiert, HIV bei den Drogenkonsumenten und wie sich das weiter verhält. Die Drogenkonsumenten wurden als die Desperados bezeichnet, jedenfalls in Deutschland. Desperado kennen wir heute nur noch von Bier, aber damals waren das die sozusagen ein Schimpfwort, ein Ausgrenzungswort für Menschen, denen alles egal ist, die verzweifelt sind und die überhaupt gar keine Präventionsbotschaften annehmen wollen. Das Gegenteil ist glücklicherweise der Fall. Die Drogenkonsumenten sind eigentlich die Gruppe, die Präventionsbotschaften HIV-spezifisch sehr gut verstanden haben. Für jeden Druck eine neue Pumpe, das war nicht so schwer. Die haben es also besser, die Präventionsbotschaften verstanden als andere Hochrisikogruppen in der Bevölkerung. Und der Anteil an der Inzidenz, also an den Neuerkrankungsraten, ist europaweit relativ gering. Relativ, sage ich, weil es so sich zwischen 5 und 10% abspielt, je nach Land. Und das war eben, hier ist zwar ein etwas älteres Tier, aber es zeigt Ihnen doch die, ganz deutlich die unterschiedlichen Herangehensweisen. Also HIV hat sich in dieser, hat sich von unten, von Südeuropa hochentwickelt und ist dann letztlich mit einem Zeitverzug von 5 Jahren in den Norden gekommen, die schon besser infrastrukturell vorbereitet waren auf das Ankommen des Virus und sowieso reicher waren und sich eben sehr stark hier drauf vorbereiten konnten. In der Schweiz hatten wir dann zum Teil Prävalenzraten, also Prävalenz, die Verbreitung innerhalb einer Population von HIV unter Drogenabhängigen von über 30%. Und das hat den Leuten natürlich Angst gemacht und es hat dazu geführt, dass diese Drogenszenen geduldet worden sind. Und dasselbe sehen wir dann auch, wenn wir ein bisschen genauer sehen, Hepatitis B und C, auch eine große Herausforderung, insbesondere in der Population von Drogenabhängigen. Und da muss man sagen, dort, Hepatitis ist eben ein etwas schwierigeres Thema. Es ist nicht so einfach zu bewältigen mit einfachen Botschaften, sondern Hepatitis B und C ist eben, hat zum Teil unterschiedliche Übertragungswege und kann eben auch Oberflächenübertragung kommt dazu. Also es ist nicht so ganz einfach. Dazu kommt, dass die Drogenhilfeszene im Grunde genommen sich die Hepatitis erst gewidmet hat vor etwa 10 Jahren. Vorher hat man gewusst, okay, das ist der Gilb, man hat das sozusagen im Windschatten von HIV als Huckepack-Strategie mit adressieren wollen. Und das ist eigentlich gründlich misslungen, weil HCV und HBV eigentlich eigene Ansprachen erfordern. Aber das hat die Fachöffentlichkeit, ich nehme mich da völlig ein, das haben wir viel zu spät gemerkt, dass man das gesondert ansprechen muss. Und das hat eben dazu geführt, dass eben die die Prävalenzen in den Drogenkonsumentenpopulationen sehr hoch sind und nach wie vor sehr hoch sind. Wir kommen erst wieder runter bei den Neueinsteigern, wo wir präventive Botschaften gut entwickeln können. Ja? Und Hepatitis C ist eben doch erheblich stärker übertragbar als HIV. Das war das Weitere. Und was eben noch dazu kam, das sehen Sie hier, eben Anfang der 90er hatten wir den Peak, das sind die Gesamtdrogentodeszahlen für Deutschland und das bewegt sich um 1800 Drogentote herum. Trotzdem sind wir jetzt immer noch relativ hoch, bei 1200 sind wir jetzt, das ist runtergegangen, bei 1200 etwa, 1300 im Jahr. Also es ist eine irre hohe Zahl immer noch von Menschen, wo für die meisten oder für viele Fälle eben der Drogentod vermeidbar wäre, wenn wir noch bessere Angebote hätten. Gut, das ist so der Hintergrund gewesen und dagegen, hatte ich eben schon eingangs erwähnt, haben wir uns eigentlich überlegt, Drogenkonsumräume einzurichten, also nicht nur die Spritze den Leuten in die Hand zu geben und sagen, jetzt gehen wir zwischen parkende Autos und setze den Schuss, wenn du keine Vene mehr hast, gut zugänglich in die Leiste, entblöße dich oder in die Halsstachader oder was auch immer. Sondern wir wollten eigentlich auch sichere hygienische Räumlichkeiten bereithalten, wo dieser Konsum eben stattfinden kann. Und diese ersten Räume, die ich überhaupt gesehen habe, kam aus der Schweiz. 1986 habe ich dort ein sogenanntes Gassenzimmer gesehen, ein Fixerstübli, wie wir es nennen. Und das war, wie die Schweizer uns fortan auch völlig verblüfft haben, mit eigenen Angeboten, eigentlich das Unvorstellbare, schweizerisch sehr, sehr solid gemacht, mit Pflichtenheften und ja, so lange kann man da ballern und ich weiß nicht was, das haben die sehr gut gemacht. Und die Schweiz, die von HIV sehr stark betroffen war, nicht nur von den offenen Drogenszenen, Mitte der 80er, hat eigentlich einen kompletten Umschwung in den Drogenhilfemaßnahmen erlebt. Wenn man bedenkt, dass die Spritzenabgabe 1987 in der Schweiz noch verboten war, hat man innerhalb kürzester Zeit, natürlich auch mit sehr viel Geld und Ressourcen, unglaubliche Angebote entwickelt, an denen wir uns, wir jetzt Deutschland, in den nächsten 10 Jahren eigentlich nur orientiert hat. Ob das nun die Drogenkonsumräume waren oder die Spritzenvergabe im Gefängnis, das Heroinprojekt, die frauenspezifischen Hilfen, überhaupt genderspezifische Hilfen. Also all das hat die Wurzeln eigentlich in der Schweiz. Und Touristenströme von Politikern sind in die Schweiz gepilgert, die vorher, die in den 10 Jahren davor nach Holland gegangen sind. Aber die Holländer, von denen, da haben wir uns das alles angeguckt und die Politiker waren immer nicht überzeugt, weil die Holländer das ein bisschen anders aufbereitet haben und auch ein anderes, haben eben auch ein Opportunitätsprinzip in der Strafverfolgung, kein Legalitätsprinzip, also was wir in Deutschland natürlich haben, sie auch. Also die Polizei kann das da dulden und das sind eben andere Strafverfolgungsrahmenbedingungen. Und deswegen waren die Dinge nicht oft übertragbar. Und die Schweiz hat das noch immer schön sauber dokumentiert und evaluiert. Und dann waren das eigentlich Dinge, die auf dem Silbertablett uns gereicht worden sind und die wir dann eigentlich nur noch zu kopieren brauchten. Und so war das in der Tat mit den Maßnahmen, die ich Ihnen gerade eben genannt habe. Ich habe zu der Zeit und bis vor 2 Jahren in Bremen gearbeitet, das ist in Norddeutschland. Und da haben wir solche Räume eingerichtet mit politischer Unterstützung. Also zuerst einfach Toiletten sozusagen toleriert, dass da die Leute geblieben sind und dann auch in Maßnahmen, die von der Politik, von der Gesundheitssenatorin oder Ministerin gedeckt worden sind, die auch noch lange hätten weiterlaufen können, wenn diese Gesundheitsministerin nicht im Fernsehen gesagt hätte, na, wir dulden da den intravenösen Drogenkonsum in Einrichtung. Schwupps war am nächsten Tag die Polizei da und weil eine Anzeige da war und die Polizei musste dann jeder Anzeige nachgehen und hat uns dann den Laden ohne weiteres dicht gemacht. Und so gab es das in vielen kleinen Städten, zum Beispiel Bonn, Ohrendorf, und es ist eigentlich toleriert und entwickelt worden. Und sehr, sehr stark toleriert worden, sag ich mal, ist es so in Frankfurt und in Hamburg, das sind die Städte in Deutschland, die am stärksten von Drogenkonsum und von Drogenhandel betroffen waren, auch aufgrund ihrer verkehrspolitischen Bedeutung und Hafen, größter Flughafen, also da sind eigentlich am meisten, werden am meisten Drogen umgeschlagen und auch konsumiert. Und die haben bereits Mitte der 90er Jahre ein Duldungskonzept entwickelt, wo die auf Basis eines Rechtsgutachtens einfach Konsumräume eingerichtet haben und haben gesagt, das ist nicht strafbar. Und dann hat auf einer kommunalen Einvernahme hat man dann diese Konsumräume eingerichtet und hat die mit sechsstelligen Beträgen auch Jahr für Jahr gefördert. Also völlig undeutsch eigentlich. Also man hat da in diesem rechtlichen Graubereich gearbeitet und hat dann diese Konsumräume gefördert und fachlich auch unterstützt und politisch eben abgesichert. Rechtlich aufgrund eines ganz kleinen Gutachtens eigentlich. Und dasselbe in Hamburg auch. Und später, 2000, wurde es dann eigentlich erst insgesamt legalisiert. Da komme ich dann gleich zu. Klar, was die Ziele sind, das ist einmal die Prävention, die Hygiene, die Ansprachemöglichkeit überhaupt für unsaubere Applikationsformen, Überlebenshilfen, Drogenberatungs-, Konsumräume sollten eine Brückenfunktion haben in das weiterführende Drogenhilfesystem. Haben sie auch, werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Und das macht eigentlich den Erfolg von Konsumräumen in Deutschland aus, nicht nur in Deutschland. Es ist eine Win-Win-Situation. Also die Polizei ist sehr für die Einrichtung solcher Räume, weil sie natürlich dann weiß, okay, da sind die Drogenabhängigen und da können sie sein, da dürfen sie sein. Und wenn ich sie auf der Straße erwische, kann ich sie da hinfahren oder kann sagen, gelbe Karte, bitte geh in diese Konsumräume und appliziere da die Drogen, die du hast. Ja? Und nur indem öffentliche Ordnung und Gesundheitspolitik, diese beiden Interessen zusammengelegt worden sind, haben wir dann in Deutschland diese Konsumräume eingerichtet. Akzept, das ist der nationale Harm Reduction Verband in Deutschland, akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, dem ich vorstehe. Wir waren sozusagen die Ersten, die das entwickelt haben und später erst in diese anderen Wohlfahrtsträger dazugekommen. Und dies war die schmale Basis der Duldung. Der Oberstaatsanwalt Dr. Körner ist der Kommentator des Betäubungsmittelgesetzes in Deutschland gewesen und dessen Stimme hat eben sehr viel Gewicht. Und der hat eben gesagt, naja, das ist doch eigentlich rechtlich haltbar. Ein bestimmter Paragraph aus dem Betäubungsmittelgesetz, den wenden wir jetzt mal nicht an. Das ist der Verschaffung einer Gelegenheit zum unbefugten Gebrauch. Und das sollte eigentlich nur dienen, dieser Paragraph, wenn sozusagen ein Wirt weiß, hinten in seinem Hinterzimmer wird gedealt oder Hehler treffen sich da oder er duldet dort Prostitution und ähnliche Dinge. Und nur zu diesem Zwecke war dieser Paragraph ins Gesetz getan worden. Gut, also dann haben wir begonnen, also über internationale Konferenzen uns Leitlinien zu entwickeln, wie man das eigentlich machen sollte, eine gute Drogenkonsumraumarbeit, welche Voraussetzungen man dafür schaffen soll, von fachlichen Hygienestandards bis hin zu natürlich psychosozialer Beratung und Weiterführung und weitere Hilfen. Also das ist relativ frühzeitig entwickelt worden und auch umgesetzt worden. Und wenn wir uns die einzelnen Beispiele so ansehen, insbesondere dieses Beispiel in Frankfurt, da haben vor 15 Jahren tatsächlich in einer Bevölkerungsumfrage gesagt, wenn Sie sagen sollten, welches ist das größte Problem in Ihrer Stadt, dann würden 20% gesagt haben, das Drogenproblem. Noch vor Arbeitslosigkeit, noch vor anderen Ängsten, die in einer Großstadt präsent sind, wie Gewalt oder ähnliche Dinge. Ja? 20% haben es gesagt. Heute sind es 2%, die sagen, das Drogenproblem. Das sind ganz andere Probleme, jetzt urbaner Art im Vordergrund und Arbeitslosigkeit und Verkehr, Lebensqualität, das sind Themen, die jetzt eigentlich ganz oben stehen. Und nicht mehr Drogenhandel, den man im Übrigen in Frankfurt auch gar nicht mehr sieht. Aber Frankfurt hatte sich eben um den Sitz der Europäischen Zentralbank beworben. Das ist natürlich der kleine Hintergedanke, den ich natürlich auch noch erwähnen muss. Und dann hat man so Programme aufgelegt, Bahnhof als Visitenkarte und ähnliche Dinge. Und man wollte Drogenabhängige und Alkoholiker, Trinker, Obdachlose, die wollte man dann eigentlich überall woanders hin verfrachten. Und in Frankfurt hat man eben begonnen, Hilfeeinrichtungen zu entwickeln. Dort gibt es das größte Drogenhilfezentrum Europas. Es ist also eine kombinierte Notschlafstelle, Drogenkonsumraum, Substitutionsabgabe. Und die hat man außerhalb gelegt, in den Ostbahnhof, in den Osthafen. Und man hat einen Shuttlebus eingerichtet, der also alle Nasen lang fährt, von der City, von der Innenstadt, wo die Drogen gekauft werden in der Regel und immer noch hin zu diesem Drogenhilfezentrum. Das ging nicht ohne Widerstand auch aus der Facharbeit selber heraus. Ich selber war massiv dagegen. Und heute muss ich sehen, naja, gut, es ist eine Antwort, die Stadt sich gewählt hat. Und Frankfurt ist auch sehr reich, mit viel Geld investiert, viele Ressourcen gebündelt dorthin. Und es geht. Es macht eigentlich kaum Probleme. Die Busse sind voll und mit Menschen, die eben abends dann in dieses Notschlafquartier gehen und so weiter. Also man hat auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Konzept kommunal abgestimmt und konsensual erarbeitet war. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die politischen Mehrheiten haben gewechselt, die Konservativen sind gekommen und gegangen, möglicherweise wieder. Es sind andere da gewesen, Grüne, Sozialdemokraten, und alle tragen dieses Drogenhilfekonzept. Ganz wichtig, es ist unumstößlich. Es ist nicht so, wie wenn Sie einen anderen Justizminister haben, der plötzlich sagt, nein, ich beschließe ab, heute gibt es keine Drogen mehr im Gefängnis und deswegen bauen wir die Drogenhilfe auch ab und die Spritzenumtauschautomaten. So ist das nicht, sondern es hat tatsächlich 20 Jahre überdauert. Bitte.
Warum das in Bayern immer noch nicht funktioniert. Also in Bayern haben sie ja in Nürnberg das jetzt beschlossen, vom Senat oder vom Parlament von Nürnbergerschen, und es wurde wieder kassiert vom Gesundheitsminister. Was meinen Sie, warum das immer noch nicht?
Ja, noch nicht die Kommilitonen spricht von unserer südlichsten Republik, also es sind fast ihre unmittelbaren Nachbarn, der Freistaat Bayern, der ist auch ein solcher Held und den wir Ihnen gerne zuschustern würden, aber leider sind da die Alten dazwischen. Ein bisschen überspitzt gesagt. In der Tat, die Grundlage der Legalisierung der Konsumräume ist, dass die Länder, wir haben 16 Stück, die müssen eine Verordnung erlassen und dann können die einzelnen Kommunen Drogenkonsumräume einrichten. Sehr kompliziert, und diese Verordnung haben nur 6 Bundesländer bisher unterzeichnet und erlassen. Bayern gehört nicht dazu, obwohl die Städte Nürnberg und München, hört in diesem CSU, also in diesem politisch sehr konservativen Land, gibt es in diesen beiden Städten eine eindeutige Mehrheit für Konsumräume. Aber das Land ist CSU regiert, oder mittlerweile CSU-liberal, und man ringt sich auf politischer Ebene, auf Landespolitik nicht dazu durch, diese Verordnung zu erlassen. Ja? Also da sehen Sie diese seltsame Konstruktion in Deutschland, die immer sehr viel Rücksicht nehmen muss auf die Länderinteressen natürlich. Das war ein kleiner Trick der Alliierten nach dem Krieg, der sich als sehr wirkungsvoll herausgestellt hat, in der Tat sehr wirkungsvoll. Nur manchmal ist er dann ein bisschen auch seltsam, mutet er an, weil dann doch die Politik sehr heterogen ist in Deutschland, in allen Bereichen, die wir kennen und eben auch in der Drogenpolitik. Also Bayern wird es auch in den nächsten 10 Jahren vermutlich nicht realisieren. Die sind so ein bisschen immer, ja, so ein bisschen sozusagen anders. Gut, also was man in Frankfurt festgestellt hat, das sind eigentlich positive Dinge, das wird Ihnen, werden Ihnen alle in Frankfurt bestätigen und es ist auch, dazu komme ich gleich noch, wissenschaftlich bestätigt, keine Sogwirkung, was man ja denken könnte. Das sind dann Konsumräume, da treffen sich die Dealer davor, sondern die Szene hat sich massiv verändert und die in Frankfurt nennt man sie Gesundheitsräume, vielleicht ein bisschen irreführend, aber besser zu verkaufen. In denen gibt es eben ja, Gesundheitsangebote und die sind eben nur Teil eines Gesamtpakets. Das sind keine Standalones, sondern die sind wirklich gut vernetzt und verkoppelt und verschränkt mit anderen Maßnahmen, unter anderem mit einer Substitutionsbehandlung oder einer Heroinabgabe. Also all diese Dinge, die wir da in den letzten 20 Jahren entwickelt haben. Und das ist genau dieser Paragraph, diese Betäubungsmittelgesetzerlaubnis sind jetzt Details, die können Sie auch nachlesen. Ich vermute, dieser Vortrag wird ja auch auf die Website gestellt werden. Aber das Ziel ist eben, Gesundheitsschäden zu verringern und Überlebenshilfe zu leisten. Dieser Paragraph stellt dann so 10 Mindeststandards auf, hier habe ich sie benannt, nach Hygiene und Bereitschaft von Ärzten und Ausbildung von Personal in der Reanimation und all diese wichtigen Dinge. Hat aber auch dazu geführt, dass die Einrichtung von Drogenkonsumräumen richtig kosten. Wie man bei Ihnen so schön sagt, die kosten richtig Länge und Breite. Ja, also sehr viel Geld, wahrscheinlich 500.000 bis 600.000 Euro muss man dafür veranschlagen. Das können sich viele Kommunen in Deutschland gar nicht mehr leisten, weil viele Kommunen tatsächlich nahe am Bankrott sind. Die können sich schon ihre Verkehrs-, Bildungs-, Erziehungsinfrastruktur kaum noch leisten. Und haben hier eigentlich eine gefundene Gegenargumentation, diese Räume nicht einrichten zu müssen. Ja? Und generell ist damit auch verbunden gewesen, dass die Staatsanwaltschaft angewiesen worden ist, die Menschen in diesen Konsumräumen nicht, also die Polizei nicht zu durchsuchen, was auf kommunaler Ebene dann heißt, dass die Polizei sich nicht in diese Busse begibt natürlich, dass sie die Menschen in Ruhe lässt, die diesen Konsumraum betreten und auch verlassen. Das ist natürlich klar, das ist ein technisches Medium. Hier sehen Sie die 16 Länder und eben diese Städte, die die Konsumräume haben. Konsumraum.de, das ist die Website, die weiterführende Informationen bietet. Und es haben eben nur 6 Länder diese Verordnung erlassen, das ist Nordrhein-Westfalen, Hamburg hier, Niedersachsen, Saarland, Berlin und Hessen. Ja? Und in Hessen oder in einigen Ländern ist es eben so, es gibt konservative Stadtmehrheiten und linke, linksgrüne oder neuerdings glücklicherweise auch grün-rote Landesmehrheiten, deswegen erwartet man so viel von Baden-Württemberg hier. Da ist heute gerade ein grün-rotes Kabinett vereidigt worden, der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands ever. Also von denen erwartet man natürlich auch, dass die solche Verordnungen erlassen. Ja, ganz klar. Aber Sie sehen, 6 von 16 ist eben auch noch nicht mal die Hälfte. Alle anderen Bundesländer sperren sich dagegen. Einige Länder sind bettelarm, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder haben auch das Problem gar nicht ausgeprägt. Da gibt es auch keine großen Städte und sehen auch das Problem. Ja, da können wir im Anschluss ja noch drüber diskutieren. Das wird ja hier nicht anders sein, dass es hier die großen Städte sind wie Graz oder Wien, in denen das eben vordringlich diskutiert wird. Insgesamt ist das auch in der Welt nicht so sehr arg verbreitet, muss man sagen. In Europa ist es eben nur die Schweiz, Holland, Deutschland, Norwegen, auch nur ein Raum. Dann in Kanada auch nur ein Raum in Vancouver, in Australien ein Raum in Sydney. Das sind ganz kleine Räume, 4 und 6 Plätze zum Teil. Und da wird aber unheimlich viel Tohuwabohu drum gemacht. Also die Kanadier und die Australier sind sehr gut in Public Health, also sehr gute Begleitforschung. Wirklich minutiös werden die Deutschen Also muss ich ganz ehrlich eingestehen, wir haben sehr wenig eigentlich gemacht. Und unser System basiert immer noch auf dem guten Glaubensgrundsatz. Auch wir glauben einfach, Sie machen gute Arbeit. Dann haben Sie hier 3 Millionen und ja, kommen Sie nächstes Jahr wieder, dann gibt es wieder was. Weil wir glauben einfach, wir sind davon überzeugt, Sie kennen Ihre Arbeit am besten, die Arbeit an der Front und so. Also noch wenig spricht man in Deutschland von Evidenzbasierung. Also das Drogenhilfesystem ist da lange von verschont geblieben. Wir fangen da jetzt gerade erst mit an, zu fragen, ob das, wofür wir viel Geld zahlen, auch tatsächlich das bringt, was es bringen soll und ob es die Ziele überhaupt erreicht. Bisher glauben wir das noch. Bis auf eine kleine Studie, zudem haben wir da so nicht so sehr viel eigentlich gemacht, außer auch Dokumentation. In Deutschland, wie gesagt, haben wir 25 Räume in 16 Städten, in 6 Bundesländern. Wenn man allein mal nimmt, einen 10-Jahres-Zeitraum, 4 Millionen Injektionen, 5000 Notfälle in 5 Jahren, also das ist so ein Zeitabschnitt, den wir dokumentiert und wissenschaftlich evaluiert haben. Und es gibt keinen Todesfall übrigens in Drogenkonsumräumen jemals, sondern es sind alle reanimiert worden. Ich kann Ihnen auch gleich nochmal das Notfallhandling zeigen, wie das gemacht worden ist. Und trotzdem gibt es eigentlich wenig bis kaum Bewegung, dass diese Konsumräume sich ausdehnen. Sie haben sich bewährt, sie sind auch wissenschaftlich erprobt und effektiv, für effektiv erklärt worden, aber es gibt eben in den Ländern kaum noch Bewegung da in dieser Frage. So sehen die Dinge aus, also sie laden nicht gerade zum Verweilen ein. Es sieht eher aus wie so die Innenseite des Schlachthofs mit gut abwaschbaren Utensilien, weil das ist das A und O von Hygiene natürlich, mit sehr präzisen Hygieneplänen. So ein Nierenschälchen bekommt man dann am Eingang zu diesem Konsumraum. Man muss sich in den meisten Konsumräumen, in den meisten Städten auch, man muss sich eintragen als Benutzer. Man kann dann irgendeinen Decknamen nehmen, einen Spitznamen oder was auch immer. Unter dem, dann kriegt man so ein Kärtchen, wie so eine Bankomatkarte, und mit der kann man dann immer wieder Zutritt bekommen. Die dient dann im Wesentlichen Dokumentationszwecken. Und so sieht das dann aus. Und an diesen Orten darf dann eben nicht geholfen werden untereinander. Es dürfen nur die erklärten Drogen genommen werden. Es darf nicht gedealt werden. Und eine andere Hausregel ist einfach, dass es keine Gewaltandrohung geben soll. Ich habe immer hier so einen Aufriss mitgebracht von einem großen Konsumraum, wahrscheinlich der größte der Welt überhaupt, in der Nidderstraße in Frankfurt, also mit einem Aufenthaltsbereich. Hier ist der Konsumraum, hier kriegt man die Utensilien und dann Kaffeebereich und ja, hier verschiedene weiterführende Angebote. In diesem Zentrum kann man Entzüge, also einen Entzug planen und die Finanzierung sichern und auch weiterführende andere psychosoziale Hilfen in Anspruch nehmen. Das ist zum Beispiel in der Nähe des Bahnhofs einer, der lange Öffnungszeiten hat, von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr, nur 6 Stunden dicht hat. Das sind eben die Hausordnungsverbote, also was man nachvollziehen kann, keine offene Nadel, dann gibt es Hausverbot, Gewaltandrohung und eben ähnliche Dinge. Das ist auch insgesamt ist Frankfurt der Ort, für den wir am besten dokumentiert haben, diese Drogenkonsumräume, die in diesem Zeitraum mehr als die Hälfte der Konsumräume insgesamt in Deutschland hatten, 31 Millionen Spritzen getauscht, 6800 Notfallversorgungen, also 0,3% aller Konsumvorgänge, kein Todesfall. 8000 Menschen haben dieses Bankomatkärtchen, was ihnen den Zugang erlaubt. Und diese elektronisch gestützte Dokumentation haben wir seit 2003 und die wird eben jährlich ausgewertet. Und wir geben dann die Trends wieder zurück an die Politik, um zu sagen, so und so, diese Drogen nehmen zu wiederum. Und in Frankfurt, Hamburg und Hannover ist vor allem das Thema Crack ein ganz großes, das eben nur in diesen drei, oder überwiegend in diesen drei Städten eigentlich benutzt wird. Hier sehen Sie mal in diesen 4 Jahren, was da alles so vor sich geht. Bis 8 ist es nur gerechnet, die Notfälle und davon im Drogenkonsumraum praktisch reanimiert und hier dann der Einsatz eines Notarztes, Rettungsdienstes, die Zahl nimmt beständig ab von 83% auf 68, alles andere wird bereits im Konsumraum reanimiert. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen natürlich Trainings dazu und sind da bestens drin geschult. Und hier 2% aller Notfälle im Drogenkonsumraum und auf der Straße sind es fast 20%. Das gibt Ihnen mal so einen Einblick über die konsumierten Substanzen und wie konsumiert wird von 2003 bis 2010. Sie sehen, Heroin ist leider doch nicht so ganz in der Rückwärtsbewegung, das hatten wir eigentlich anders gedacht. Crack hat so eine Talsohle erlebt, aber ist immer noch eigentlich generell im Absteigen und die Benzodiazepine fristen eben auch so ein bestimmtes unliebsames Dasein, weil die natürlich Benzodiazepine und Heroin eben eine unheilvolle Allianz eingehen, die natürlich sich wechselseitig verstärken und eben zur Atemdepression führen können, die das eigentlich nur noch verschlimmern. Und insgesamt kann man sagen, das ist eine zentrale Botschaft der Evaluation, die durchgeführt worden ist. Es werden eben langjährig Heroinabhängige erreicht, die einen durchschnittlichen Heroinkonsum haben von über 12 Jahren, die auch einen hohen Kokainkonsum nebenbei haben, keine Minderjährigen, signifikante Verbesserung des Gesundheitszustandes ist festgestellt worden. Und was eben besonders wichtig ist, um das Programm eben auch akzeptabel für Geldgeber und für die Stadtgemeinde zu machen, ist eben diese Brückenfunktion, dass eben doch ausstiegsorientierte Hilfen angenommen werden, Ämtergänge vorbereitet werden und eben in jedem fünften Fall auch Überleitungen gemacht werden können zur Therapieanrichtung. Und insgesamt, das war diese Zeus-Studie, die die Ergebnisse gebracht hat, ist, dass diese dass eben ein wichtiger Teil die Überlebenshilfen sind und eben zu einer signifikanten Senkung der Drogentodeszahlen in diesen Städten, die untersucht worden sind, beigetragen hat. Das ist nicht kausal und ursächlich der entscheidende Impuls gewesen. Hamburg, Frankfurt und zum Teil Hannover sind Städte, die eine ganz tolle Drogeninfrastruktur haben, die auch sehr reich sind und die eigentlich alle Angebote, die legal sind, auch durchführen und anbieten. Und insofern kann man auch sagen, dass zum Beispiel Substitutionsangebote, Heroin gab es damals noch nicht, dass die auch dazu beigetragen haben können, dass die Drogentodeszahlen eben zurückgehen. Bitte. Das waren diese Zeus-Studie hat nur stattgefunden in diesen Einrichtungen. Genau, keine Minderjährigen angetroffen und es gab auch keine Ausschlüsse von Minderjährigen, die Einlass begehrt haben. Bitte. Genau, man darf nicht unter 18 rein, also da wird Stichprobenkontrolle gemacht. Man darf in den meisten Konsumräumen auch nicht hinein, wenn man substituiert ist. Das sieht man natürlich nicht, wenn man da arbeitet, man kann es wissen. Und das ist ein ganz großes Politikum, weil man sagt, naja, dann gehen die substituiert werden und Nebenkonsum haben, die gehen dann trotzdem wieder raus und setzen sich zwischen die Autos. Insofern wird das stillschweigend in vielen Einrichtungen geduldet, bitte.
Dürfen nicht deutsche Staatsbürgerinnen das Angebot nutzen?
Ja, Österreich ist auch gekommen. Österreicherinnen gerne, den wird gerne gesehen. Aber so ein bisschen eigentlich auf den Dialekt, dann ein bisschen Ruhe reinbringen. Nein, das ist. Also ist, man hat so eine Karte, ein Kärtchen und danach wird es eben ausgerichtet.
Soll das kontrolliert werden? Also wie kann man das kontrollieren überhaupt, dass jemand substituiert ist?
Man kann es nicht und die Mitarbeiter wehren sich auch dagegen.
Aber die Substitutionsmittel dürfen Sie nicht injizieren, so wie
das die dürfen Sie nicht injizieren, das würden Sie auch nicht sagen am Anfang. Sie würden mit Methadon, wenn Sie das intravenös applizieren wollen, würden Sie mit dem Methadon so reingehen.
So.
Stichprobenartig würde es überprüft werden, ich bin jetzt nicht informiert über alle Konsumformen, aber es wird geduldet, muss man sagen. Also es gibt einen großen Graubereich und gerade erfolgt diese Duldungspolitik, steht stark in der, oder es ist sehr offensiv aufgestellt und man verlangt eigentlich von den Verordnungsgebern so eine Anpassung an diese Hamburger Verordnung, die lässt das nämlich ausdrücklich zu. Also es ist ein bisschen heterogen, wie ich schon gesagt habe, eingangs. Ne? Und in Frankfurt, in Hessen und in Nordrhein-Westfalen wird es aber nicht in den Verordnungen zugelassen. Und weiterhin hat diese Zeus-Studie, die heißt so, weil das Institut so heißt und in Bochum sitzt, festgestellt, dass es eben auch die Minimalstandards erfüllt werden, also gerade die Zielgruppe. Man konnte sich, hätte sich ja vorstellen können, dass da neue, nicht drogenabhängige angeworben werden und eingeladen werden und so weiter. Und auch die Polizei, das ist eben auch ganz wichtig, hat in ihren Eingaben zu dieser Studie gesagt, dass eben Probleme in diesem Umfeld da vermieden werden, überwiegend. Das ist nicht immer der Fall. Man erlebt auch Menschen, die in Frankfurt, die sich vor den Konsumraum in Druck setzen, auf der Straße, ja, die nicht mehr warten wollen oder sagen, ist mir egal, ich gehe da nicht rein oder jetzt ist Sommer und ich mache es da, wo ich bin. Und also das gibt es nach wie vor, solche Vorfälle und Einzelfälle, ist gar keine Frage. Aber es sind eben in sehr geringem Ausmaß. Und das hat nochmal eben in der Szene befragt, das ist die zweite Studie, die von der Uni Hamburg, vom CIS-Institut und der Deutschen AIDS-Hilfe durchgeführt worden ist. Das sind nochmal die Konsumformen in der 24-Stunden-Prävalenz. Da sieht man doch, dass dass Heroin immer noch im geringen Ausmaße inhalativ genommen wird, dass Kokain natürlich auch zu großem Maße injiziert wird und dass Crack eben doch in erheblichem Maße geraucht wird in diesen Städten. Und weil diese Städte eben die meisten Konsumvorgänge haben, Hamburg, Hannover und Frankfurt, das sind die Städte, in denen Crack verbreitet ist, hat man eben hier auch einen ganz großen Anteil daran. Und dann sind die Benutzer gefragt worden in dieser Studie, was sind ihre entscheidenden, was sind die wichtigsten Hilfeangebote, die sie nutzen wollen. Und manche wollen nur das Café, Beratung, Konsumräume oder Spritzentausch. Und manche sagen eben aber auch, dass bestimmte Therapiezugänge, 20% sind hier, Schlafplätze, das sind dann die Einrichtungen, die beides haben, die sind dann eben hier so nochmal aufgeführt. Grundsätzlich haben wir ganz unterschiedliche Angebote. Wie gesagt, in Frankfurt, in Hamburg gibt es den ersten Raum, der nur von Frauen für Frauen geöffnet hat, schon seit 10 Jahren, Ragazza. Dann gibt es einige Angebote, die nur den Konsumraum haben, manchmal noch nicht mal ein Café oder einen großen Aufgangsbereich. Dann gibt es Einrichtungen, die das mit einem Café verkoppeln oder mit einem Beratungsangebot. Und dann gibt es Großeinrichtungen wie die Schielestraße in Frankfurt, von der ich sprach, die eben das ganze Paket anbieten, also mit Notschlafstelle und betreutem Wohnen, mit Arbeitsangeboten sogar in der Gärtnerei oder in bestimmten anderen Diensten. Also ein sehr kompaktes Angebot eigentlich haben. Fazit, soweit wie es jetzt steht mit uns, aus meinen eigenen Erfahrungen, aus den Erfahrungen meiner Kollegen und den Erkenntnissen aus den Evaluationen, heißt es, die Zielgruppen werden erreicht, eben die Straßenkonsumenten. Es gibt keine Hinweise auf neue Konsumenten durch Drogenkonsumräume. Klar, das Personal muss eine akzeptierende Grundhaltung einüben und anwenden, um einen besseren Zugang zu eben problematischen und marginalisierten Klienten zu bekommen. Und es gibt wenig bis keinen Zusammenhang, ich würde es nicht ganz verneinen, zwischen Drogenkonsumraum und dem Level des Konsums, aber die Konsummuster gestalten sich weniger riskant eben in Drogenkonsumräumen. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Todesfälle. Sie erhöhen Zugang zu weiterführenden Gesundheits- und psychosozialen Hilfen und die niedrigschwellige Angebotsform kann eben verschränkt werden mit psychosozialen und auch medizinischen Hilfen und dient insgesamt der besseren Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Stabilisierung der Nutzerinnen. Insgesamt ist das ein ganz nützliches Instrument eben natürlich auch für öffentliche Ordnung. Das müssen wir mitdiskutieren, ansonsten kriegen wir solche Angebote kommunal gar nicht umgesetzt oder nicht toleriert, muss man das Interesse der Bürger eben mitdenken. Und sie tragen eben signifikant zur Senkung des öffentlichen Drogenkonsums bei. Und sie müssen eben auch getragen werden von der Kooperation mit den Anwohnern, Polizei und Ordnungsdiensten. Ansonsten hat man schnell mal die Bürgerwehr gegen sich, die sich natürlich auch formieren, die nicht so, dass es die in Deutschland nicht gäbe. Die haben ja ganz viele Ecken und Enden. Ich kann mich erinnern, ich komme aus einer Stadt, wo wir Spritzenautomaten installiert haben. Die wurden dann an bestimmten Ecken und Enden mit Bauschaum ausgespritzt, was natürlich heißt, dass diese Automaten völlig kaputt sind und defekt. Und dann hat es lange gedauert, bis man mit den Anwohnern sowas bespricht und solche Dinge gab es bei den Konsumräumen eben auch. Und sie müssen eben eingebettet sein in ein weit gefächertes Hilfenetzwerk. Insgesamt, das ist nochmal, sind die Ausschlusskriterien, ist ein Problem eben, was ich schon angesprochen habe, die substituierten Menschen. Alkohol ist ein großes Thema in der Drogenszene geworden. Natürlich mit dem Aufkommen von Methadon, weil Methadon eben der große Nüchternmacher ist, sind eben andere Substanzen dazugekommen, die die Menschen betäuben oder besser betäuben, als Methadon das kann oder Subutex das nicht so ganz gut kann, retardierte Morphine dann auch wieder gut können, also ein bisschen sedierend sind. Das hat eben dazu geführt, dass Alkohol eine immer größer werdende Rolle spielt und wir uns eben fragen, what shall we do with the drunken addicts? Also wir sind gerade dabei, nasse Kontaktläden einzurichten, in denen auch mitgebrachtes Bier in der Regel oder Wein getrunken werden kann. Das gibt es in 2 Städten in Deutschland, in 3. Und das wird eben überall eigentlich schon diskutiert. Gut, das soweit meine Ausführungen. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Rückfragen und bedanke mich schon erstmal für Ihr Interesse.